schützt unsere Kinder vor der Diktatur des Genderismus. So hatten wir das Thema formuliert vor einigen Monaten. Heute müsste man sagen, schützt uns alle vor der Diktatur des Genderismus. Denn inzwischen ist zum Beispiel in meinem Heimatland Baden-Württemberg einiges bekannt geworden, dass nicht nur an den Schulen und in den Kindergärten, sondern für alle Generationen auf allen Ebenen der Gesellschaft der Genderismus politisch von oben her durchgedrückt werden soll. Ich habe hier dabei mir 8 Seiten ausgedruckt, was etwa unsere baden-württembergische Landesregierung, und das ist ja weltweit von der UNO so geplant, auch für Sachsen, für alle Länder der Erde, ein Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte nennt sich das. Und das ist ein komplettes Umerziehungsprogramm, wie wir es bisher nur aus dem Nationalsozialismus, Kommunismus und ähnlichen Ideologien gekannt haben. Bevor ich mit dem Vortrag beginne, möchte ich mal aus diesem aktuellen Programm einige Maßnahmen vorlesen, was also politisch durchgesetzt werden soll. Zum Beispiel Sensibilisierung und Information im Kindergarten, Anpassung von Büchern und Spielen, Aufnahme der Thematik vielfältiger Lebensentwürfe, Forschungsbedarf, Suizidität von LSBTTIQ-Jugendlichen, geschlechtliche Normvarianten. Also das bezieht sich jetzt auf Kindergarten. LSBTTIQ, das heißt lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell und queer. Also alles in sich vereint. Das ist das neue Programm, was die Ideologie, so wie damals Kommunismus oder Nationalsozialismus. Dann der nächste Punkt, Sensibilisierung für eine tolerante und gleichberechtigte Gesellschaft. Die Sprache soll verändert werden. Hier heißt es als Maßnahmenvorschlag Entwicklung eines Leitfadens zur gendergerechten und diskriminierungsfreien Sprache. Quotenregelung. LSBTTIQ-Menschen sollen in Gremien vertreten sein, sowie die Frauenquote, auch die Schwulenquote. Also nicht Schulen, sondern Schwulen und Transquote und so weiter. Dann in den Kirchen, das ist auch besonders interessant, diskriminierungsfreie Arbeitswelt, zum Beispiel Kirchen dazu aufrufen, keine Diskriminierungen gegenüber LSBTTIQ-Arbeitnehmerinnen durchzuführen. Also das heißt, darf auch nicht ausgegrenzt werden als Mitarbeiter. Das soll also auch kommen. Oder Kirchenrecht unter das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ordnen. Das Kirchenrecht soll also nicht mehr selbstständig gelten, sondern dieses Gleichbehandlungsgesetz soll also stärker sein, rechtlich. Anpassung der Rechtslage, Legalisierung der Leihmutterschaft, Recht auf Asyl für geflüchtete LSBTTIQ-Menschen, Zulassung anderer Geschlechtsangaben im Personalausweis und so weiter und so fort. Also es ist ein völlig umfassendes Programm für Schulen, Kindergärten, für Presse, für Justiz, für Kirchen. Es ist kein Bereich jetzt mehr ausgenommen. 8 Seiten, hier Maßnahmenkatalog. Ich habe es an etliche auch per Mail weitergeleitet, wer die bekommt. Andere können es sich gerne auch kopieren, die das wollen. Und so sieht ja der neue Mensch der Zukunft aus, das Vorbild für die neue Generation. Es sollen also auch Vorbilder sein. Also hier die 2. Person von links. Er kann es erkennen, ich habe jetzt leider nicht größer. Conchita Wurst. Entschuldigt, das ist kein angenehmes Thema, liebe Geschwister. Ist es ein Mann oder eine Frau? Es ist ein Österreicher, ein Mann. Aber er wird hier immer als Frau bezeichnet. Und er, ich sage weiterhin er, ja, auch wenn das vielleicht als Diskriminierung gilt, er war eingeladen beim UNO-Generalsekretär. Und hier in der Pforzheimer Zeitung erschien im März ein Interview mit seinem Ghostwriter, der das Buch für ihn geschrieben hat, praktisch mit dem Titel Ich, Conchita Wurst. Im Grunde hat es jemand anders geschrieben, also auch eine Lüge. Ja. Aber dieser Ghostwriter, der in Pforzheim tätig ist, meiner Heimatstadt, er heißt Daniel Bachmann, Oliver Daniel Bachmann. Er sagt hier Folgendes, was sehr interessant ist, auch für die aktuelle politische Entwicklung. Ich habe ja schon am ersten Tag über die Diktatur Europa gesprochen. Und nun die Frage stellte die Zeitung an diesen Ghostwriter, welches Thema hat Sie bezüglich Conchita Wurst am meisten fasziniert? Dann sagt er, für mich ist Conchita die herausragende Vertreterin einer neuen Generation, eine 100%ige Europäerin, neues Europa, ja, die gleichzeitig zu ihren Wurzeln steht, nicht dumpf und ängstlich, wie wir das anderswo erleben, sondern mit viel Offenheit und Akzeptanz für das Neue, das kommen wird. Neue Welt, ja, schöne neue Welt. Und da sagt weiter, daher polarisiert sie so. Daher gibt es aber auch Millionen von Fans, die Hoffnung in sie setzen. Es ist sehr berührend zu sehen, wie vor allem auch in östlichen Ländern, also sprich auch Russland und so weiter, Conchita zu einem wahren Hoffnungsträger geworden ist. Je mehr Putin die Backen aufbläst, desto mehr wünschen sich die Menschen eine Lichtgestalt wie sie. Eine neue Erlösungsgestalt, ja, dieser Transvestit. Und es hat so ein bisschen was wie auf den Jesus-Gemälden dann auch noch dazu. Ja, hat ja einen Bart und gleichzeitig eine lange Frauenperücke und zieht sich an wie eine Frau. Und dass man nicht mehr weiß, welches Geschlecht. Und das ist auch Genderismus. Man soll sich sein Geschlecht selber wählen können. Und es soll nicht nur zwei, sondern, ich weiß nicht, bei Facebook gibt es, glaube ich, schon 40 Geschlechter, die man sich da aussuchen kann. Und wenn der Mensch noch so viel macht, er kann sich aber nicht über Gottes Schöpfungsordnung hinwegsetzen. Es ist eine Erfüllung von 2. Thessalonicher 2, dass sich der Mensch der Sünde am Schluss aufbäumt und der Mensch der Sünde, der Antichrist, dann schließlich sich in den Tempel Gottes setzt. Also auch inmitten der Kirchen und vielleicht dann auch noch im Tempel in Jerusalem wird der Antichrist auftreten und seine Vorläufer sind überall am Werk, in allen Ebenen der Gesellschaft und auch der Kirchen und auch zum Teil schon der Freikirchen. Ich sage es mal ganz hart, in den Kirchen wurde ja zuerst freigegeben die Frauenordination. Und zeitverschoben kommt dann irgendwann auch die Homo-Segnung. Das ist nur eine Frage der Zeit. Weil wenn man sich einmal schon über das Wort Gottes hinweggesetzt hat, wird man sich auch beim anderen dann hinwegsetzen. Die Bibelkritik ist hier die Wurzel allen Übels. Und das hat schon im Paradies angefangen, als die Schlange fragte, sollte Gott gesagt haben. Und wenn einmal die Bibel schon relativiert, verwässert wird, nicht mehr ernst genommen, dann schwimmt alles weg. Dann bricht alles zusammen. Aber deshalb wollen wir umso fester betonen, was ich auch schon vorgestern sagte, dem Heiland treu, der Bibel treu, Allianz und Ökumene frei, aber mit allen wiedergeborenen Christen in herzlicher Liebe verbunden. Das ist mein Motto und denke auch das Motto von vielen von uns. Ja, nun komme ich zum eigentlichen Vortrag, aber das war ein ganz aktueller Vorspann, dass ihr seht, welche Relevanz, welche umfassende Bedeutung dieses Thema bekommen hat. Es geht nicht mehr nur um Bildungspläne für Schulen. Es geht um eine allumfassende Umerziehung aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Staat und Volk. Und nicht nur bei uns, sondern weltweit ist das geplant. Sogar in Paraguay hat man jetzt schon die Mennoniten aus ihren Kolonien herausgeholt, damit sie auch in den staatlichen Unterricht angeschlossen werden sollen. Also überall ist man dabei, jetzt die Leute rauszusuchen und unter diesen Einfluss zu bringen. Natürlich auch durch die Massenmedien. Nun einige Beispiele, liebe Geschwister. Ein Kindergarten in Nordrhein-Westfalen. Eine junge christliche Mutter möchte ihr Kind dort anmelden. Die Leiterin zeigt ihr den Kindergarten und erklärt ihr plötzlich, übrigens, wir sind auf dem neuesten Stand. Bei uns werden die Eltern nicht mehr als Vater und Mutter bezeichnet, sondern, wer weiß es? Ja, ihr seid schon gut informiert. Älter 1 und Älter 2. Ich frage mich da allerdings, wer dann Älter 1 sein darf und wer Älter 2 sein muss. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht ausdiskutiert. Ja. Also es soll aber geschlechtsneutral sein. Außerdem, so sagte diese Kindergärtnerin, gibt es bei uns eine extra Kuschelecke, in der die Kinder gemeinsam ihre Sexualität entdecken und erforschen können. Als die gläubige Mutter das hört, nimmt sie ihr Kind und verabschiedet sich und kommt auch nicht wieder. Deutschunterricht in einer staatlichen Schule. Die Schülerinnen und Schüler sollen Sätze zu verschiedenen Oberbegriffen zuordnen. Dem Oberbegriff Familie soll der Satz zugeordnet werden, wir heißen Peter und Klaus und sind eine besondere Familie. Dann Baden-Württemberg, also wir sind alle diese Informanten persönlich bekannt. Baden-Württemberg, ein christliches Ehepaar ist als Pflegeeltern beim Jugendamt gemeldet. Eines Tages lädt das Jugendamt das Ehepaar zu einem Gespräch ein. Diese gläubigen Eltern wundern sich, dass die Mitarbeiterin des Jugendamts das Glaubensbekenntnis ihrer Gemeinde ausgedruckt auf dem Tisch liegen hat. Das ist zufällig unsere Gemeinde, deshalb weiß ich es so gut. Und da heißt es zum Beispiel, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschuf. Haben wir alles betont, damit es nicht aufgelöst wird. Bezugnehmend auf diese Aussage fragt die Beamtin, wie stehen Sie zur Homosexualität? Die Christen antworten, die Bibel bezeichnet Homosexualität als Sünde. Es ist immer gut, wenn man sich auf die Bibel beruft. Ja? Da muss man auch juristisch heute sehr aufpassen, auch bei Vorträgen und Predigen. Aber immer die Bibel zitieren, sich auf Gottes Wort berufen. Sie versuchen ja schon, die Bibel zu relativieren, ja? Aber noch steht es geschrieben und wir dürfen das zitieren. Also die Bibel bezeichnet Homosexualität als Sünde. Römer 1, 1. Korinther 6, 3. Mose 18 und viele weitere Stellen. Daraufhin wird die Beamtin kreidebleich und erwidert, wenn Sie das so sehen, können wir mit Ihnen nicht mehr zusammenarbeiten und Ihnen keine Kinder mehr zur Pflege anvertrauen. Ja, soweit sind wir schon. Nicht alle Jugendämter sind so, aber diese spezielle Beamtin und dieses Amt hat so entschieden. Nun, es wird noch schlimmer. Nordrhein-Westfalen. Die Kinder einer christlichen Familie nehmen nicht am Sexualkundeunterricht in ihrer Schule teil, da dort die Schamhaftigkeit nicht gewahrt wird. Übrigens, man sollte immer mit den Lehrerinnen reden. Wie gestaltet ihr diesen Unterricht? Werden da wirkliche pornografische Bilder gezeigt oder wird es jetzt etwas verschleierter, etwas zurückhaltender den Kindern erklärt? Das kann man ja auch so oder so machen. Ja? Sollte man schon klären mit den Lehrern. Aber jedenfalls in diesem Unterricht war die Schamhaftigkeit nicht gewahrt. Und daraufhin haben die Kinder der Eltern nicht teilgenommen. Es ist ja gut, wenn es von den Kindern auch kommt. Es ist besser, als wenn es nur die Eltern bestimmen. Ja, man kann schon mit den Kindern reden und die verweigern das dann auch selber. Aber daraufhin haben die Eltern eine Anzeige erhalten wegen Schulverweigerung und wurden zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt. Nachdem aber die Eltern diese Strafe nicht bezahlen, weil sie sagen, wir haben kein Unrecht begangen, keine Straftat, wurden sie, und das kam schon oft vor, vor allem auch bei russlanddeutschen Geschwistern, aber auch bei hiesigen, wurden sie zur Erzwingungshaft ins Gefängnis abgeholt. Die Initiative Schutz, Schulunterricht zu Hause, die hat auch vieles hier zu berichten. Heimschule ist in Amerika gar kein Problem. Da gibt es etwa 1 Million Kinder, die zu Hause unterrichtet werden. Und auch in vielen europäischen Ländern, aber nicht in Deutschland. Da haben wir immer noch diese Gesetze aus dem Dritten Reich, dass Schulunterricht sein muss, während in anderen Ländern heißt, es muss Ausbildung sein, Unterricht, aber das kann auch zu Hause stattfinden, wenn die Abschlüsse genauso erfolgreich abgelegt werden können. Und das ist bei Heimschulkindern auch in Deutschland in der Regel sehr erfolgreich, sind im Schnitt besser als die Kinder an staatlichen Schulen, weil sie auch nicht abgelenkt werden und nicht so versucht werden durch die ganzen virtuellen Medien und was da alles ja heute grassiert. Ja, wir fragen uns aber, wenn wir diese Beispiele hören, was ist nur los in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Europa, in vielen Staaten der Erde? Welcher Geist hat sich hier eingeschlichen und wo stehen Christen in dieser Zeit? Der lettische Erzbischof Janis Vanags, ein lutherischer Erzbischof aus Riga, ich kenne ihn gut persönlich, er hat einmal folgende Aussage getroffen. Ich zitiere ihn. Ist auch gut, wenn man hier Autoritäten zitieren kann, ja. Und er hat gesagt, ich erinnere mich, dass ich als Kind etwas von einem Staat las, in dem die Hunde mit Polizeimethoden gezwungen wurden zu miauen und die Katzen gezwungen wurden zu bellen. Versucht's mal mit euren Tieren. Aber bis heute habe ich gedacht, dass solche Vorkommnisse in das Reich der Fabeln, der Märchen und Fantasien gehören. Dennoch scheint es, dass ich mich geirrt habe. Aber nicht wegen der Tiere, jetzt kommt es eben. Er sagt, bisher war es der Welt halbwegs klar, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Entweder Mann oder Frau, jeder von uns. Und dass der Mann nicht dasselbe ist wie die Frau und die Frau nicht dasselbe wie der Mann. Seit einigen Jahrzehnten aber behauptet eine der größten Bewegungen, sowohl in der Welt als auch in der Kirche, das ist ja das Schlimme, auch in der Kirche, das Gegenteil. Und ist mit allen Mitteln bemüht, ihre Ansicht in das Bett des Prokrustes zu zwingen, also durchzusetzen. Gut, Zitat Ende. Ich weiß nicht, ob es eine der größten Bewegungen ist, aber es ist eine der aktivsten und einflussreichsten Bewegungen. Und wir werden ja manipuliert durch die Entscheidungsträger, durch die Presse und was auch immer. Und Sie haben ja den Marsch durch die Institutionen durchgeführt seit den 68er Jahren. Und jetzt ist diese böse Saat aufgegangen. Wir sehen, liebe Geschwister, und können es auch nur verkraften, wenn wir erkennen, dass wir in der Endzeit leben. Deshalb auch hier Endzeitkonferenz. Wir wollen uns zurüsten lassen vom Wort Gottes, stärken lassen. Ich möchte nur eine Stelle dazu lesen. Zunächst 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Da ist es alles ganz genau vorausgesagt, was in den letzten Tagen geschehen wird, gerade auf diesem Gebiet. Und auch morgen früh werde ich nochmal in diese Richtung was sagen, wenn wir das Thema Gesetzlosigkeit betrachten. Aber ein Hinweis jetzt schon auf 2. Timotheus 3. Da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme, besessene Zeiten kommen werden. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Das ist die ganze anti-autoritäre Erziehungswelle. Undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos. Keine Zucht und Ordnung mehr. Wild, dem Trieben unterworfen. Dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust oder das Vergnügen mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Soweit nur heute. Ich werde morgen noch darauf eingehen. Also das sehen wir auch in dieser Genderbewegung. Etwas, was völlig unnormal ist, wo auch der gesunde Menschenverstand sagt, das stimmt einfach nicht. Ja? Entweder wir sind Mann oder wir sind Frau. Das heißt, wenn man sich umoperieren lässt, es funktioniert nicht wirklich. Ich habe bisher noch keinen Mann getroffen, der ein Kind austragen konnte. Oder gibt es das? Ja? Zum Beispiel. Ja, es ist also wirklich der pure Wahnsinn, was da läuft. Und es soll aber uns allen aufgedrückt werden. Übrigens, dahinter steckt letztendlich, so haben manche schon vermutet, ich sage es mal ganz vorsichtig, ein Bevölkerungsreduktionsprogramm. Denn diese ganzen Homo-Filme und so weiter, die jetzt massenhaft laufen, die werden mit Abermillionen produziert von großen Stiftungen, von superreichen Unternehmen und Leuten. Welches Interesse haben die daran? Die Bevölkerungskontrolle, Bevölkerungsreduktion. Deshalb auch die Abtreibung wurde jetzt als Menschenrecht im Europäischen Parlament verabschiedet. Das ist ungeheuerlich, ja? Die Tötung von Menschen als Menschenrecht. Das passt auch in dieses Programm. Und dann die Homo-Ehe, dass man eben nicht mehr so viele Kinder kriegt. Und dann, wenn weniger Menschen sind, kann man sie auch besser kontrollieren. Muss noch nicht so viel Arbeitslosengeld bezahlen, kann die neue schöne Maschinenwelt aufbauen und so weiter. Das steckt nach Ansicht verschiedener, die ein bisschen hinter die Kulissen geblickt haben, dahinter. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig. Und ich sage auch mal, diese homosexuell empfindenden Menschen, die werden instrumentalisiert dafür. Wir wollen ihnen ja seelsorgerlich helfen, dass sie zur biblischen Orientierung kommen. Wir wollen sie überhaupt nicht verleumden oder diskriminieren. Ist auch nicht meine Absicht, ja, um das auch mal ganz klar zu sagen. Aber sie werden selber missbraucht und viele leiden darunter. Die wollen gar nicht, dass das alles so in die Öffentlichkeit gezerrt wird und so problematisiert. Ja, das ist ja das Problem auch. Aber ist jedenfalls eine endzeitliche Entwicklung. Ja, der Teufel gebraucht ja eine Doppelstrategie, die Verfolgung und wo das nicht hilft, die Verführung. Und bei uns im Westen ist besonders stark zurzeit die Verführung, auch auf diesem Gebiet. Jetzt möchte ich auch ein bisschen auf Theorie eingehen, auf die Hintergründe. Die weltanschaulichen Hintergründe, sie liegen in der neomarxistischen Reformpädagogik der Frankfurter Schule, Sozialphilosophie von Horkheimer, Adorno, Marcuse und Habermas, für die Fachleute unter uns, und auch in den Bewegungen des Radikalfeminismus, der homosexuellen Bewegung, begründet. Die Frankfurter Schule, diese Philosophie, betreibt einen massiven Angriff auf Gott und seine guten Ordnungen. Ihr Hauptziel ist, dass sie alle überlieferten Werte und Autoritäten, insbesondere biblisch-christliche Werte, hinterfragen und abschaffen will. Nämlich die Autorität Gottes, die Autorität eines intakten Elternhauses mit Vater und Mutter, soll alles abgeschafft werden. Und auch die Autorität verantwortungsbewusster Lehrer und Erzieher. An ihre Stelle sollen sozialistische Umerzieher treten. Das ist das Programm. Und zu diesem Zweck wollen sie die Kinder von frühester Kindheit an ihren Eltern entfremden und unter die Kontrolle des Staates bringen. Krippenkinder schon am besten gleich nach der Geburt weg. Ja? Das haben wir im Sozialismus doch auch schon erlebt, oder nicht? Ja. Also schon für Kleinstkinder sollen Krippenplätze geschaffen werden. Ich würde Kinder nicht vor 3, 4 oder besser 5 Jahren in den Kindergarten geben. Auf keinen Fall mit 2. Also besser eher mit 4 oder 5. Das ist mein Rat, wenn überhaupt. Ich selber war auch in keinem Kindergarten, habe es überlebt, dass ich zu Hause aufgewachsen bin. Aber okay, da will ich jetzt nicht grundsätzlich was dagegen sagen. Für die Sozialisierung ist vielleicht manchmal nicht schlecht, dass man sich einfindet in eine Gruppe. Dann eine weitere Strategie dieses Neomarxismus ist, dass man den Kindern von frühester Kindheit an angebliche sexuelle Bedürfnisse aufzeigen will und sie mit sämtlichen sexuellen Abartigkeiten bekannt machen will. Aus Rücksicht auf unsere empfindsamen Gemüter möchte ich das hier nicht im Detail wiedergeben. Ja, das geht bis in die extremsten und abartigsten Dinge. Also sage ich jetzt nur einfach mal. Ja. Und das sollen schon die Kinder jetzt im Kindergarten lernen. Also auch Sadismus und was alles damit zusammenhängt. Ich will es nur mal so andeuten. Die traditionelle Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern, soll zerstört werden und alle möglichen Arten von sogenannten alternativen Lebensformen sollen an die Stelle treten. Natürlich, die Bibel nennt das alles Sünde, möchte ich an der Stelle auch betonen. Die Autorität von Lehrern soll untergraben werden, die anti-autoritäre Erziehung gefördert werden. Aber wir wissen aus den letzten Jahrzehnten, dass das nicht funktioniert, dass daraus Menschen heranwachsen, die irregeleitet sind, die keine festen Wertmaßstäbe kennen, die in Chaos, Verzweiflung, Depressionen, Drogen, Elend stürzen. Man muss nur mal in die Großstädte gehen, die Straßen anschauen. Vorhin stand sogar hier ein Mann, der war total stockbesoffen, junger Mann, und hat hier irgendwelche Flüche ausgestoßen. Ja, ich weiß nicht, Leute, die keinen Halt haben, die dann vielleicht noch im Satanismus enden. Also überall, auch schon in den einsamsten Dörfern, findet man das heute. Und natürlich soll die Autorität Gottes beseitigt und untergraben werden. Die letzte Zielrichtung geht gegen unseren Herrn Jesus Christus. Wie auch bei der Ausradierung Israels, das habe ich heute Morgen gesagt. Immer letztendlich gegen Jesus Christus als den einzigen Weg. Da ist der Hass Satans und er zieht alle Register, um den Glauben bei den Menschen auszumerzen, um sie auf andere Ebenen abzulenken, ja, auf ganz abartige Dinge hinzuführen. Und man hat, wie schon erwähnt, eben den Marsch durch Institutionen, Rudi Dutschke und so weiter, propagiert, durch die Massenmedien, Radio, Fernsehen, Internet, wobei Internet natürlich ein vielfältiges Medium ist, wo man nicht alles so leicht kontrollieren kann. Aber auch da gibt es vieles, was nicht gut ist. Das wissen wir auch und da sollten wir auch wachsam sein. Die amerikanische Autorin Janet L. Folger hat bereits im Jahr 2005 folgendes Buch herausgebracht auf Englisch: The Criminalization of Christianity. Das heißt, die Kriminalisierung der Christenheit. Ihr wisst, was Kriminalisierung ist? Dass jemand als Verbrecher hingestellt wird, obwohl das gar nicht ist. Untertitel: Read this before it becomes illegal. Lesen Sie das, bevor es ungesetzlich oder verboten wird. Und sie schreibt: Das letztendliche Ziel der homosexuellen Bewegung ist die Kriminalisierung des Christentums. Dafür wird es als Instrument benutzt, von den Kräften, die auch die Homosexuellen instrumentalisieren. Also zunächst wird die Homosexuellenbewegung instrumentalisiert und zum großen Politikum hochstilisiert, um letztendlich die Christen anzugreifen und verfolgen zu können. Das ist die doppelte Zielsetzung. In ihrem Buch hat Janet Folger die homosexuellen Agenda veröffentlicht, also eine Handlungsanweisung, die bereits am 25. April 1993 verabschiedet wurde, in Washington natürlich, Washington D.C., bei einem Gay Pride March, bei einem schwulen Stolzmarsch, deutsch übersetzt. Und da wurden folgende 8 Ziele formuliert. Erstens, alle Sodomiegesetze sollen aufgehoben und alle Formen von sexueller Ausdrucksweise einschließlich Pädophilie legalisiert werden. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch kommt. Zweitens, die Verteidigungshaushaltsgelder sollen umgewandelt werden, um AIDS-Patienten medizinische Versorgung zu ermöglichen. Recht und schön, aber dann heißt es, und um Geschlechtsumwandlungsoperationen vorzunehmen, sollen die Verteidigungshaushaltsgelder eingesetzt werden. Drittens, die gleichgeschlechtliche Ehe und Adoption soll legalisiert werden. Adoption, man will natürlich dann auch Kinder haben, obwohl man sie selber nicht zeugen kann. Sonst wird es ja aussterben, nicht? Da wäre es schnell erledigt, aber es soll ja doch weiterwirken. Viertens, homosexuelle Erziehungsprogramme sollen auf allen Ebenen der Erziehung, einschließlich Grundschulen, eingeführt oder angeboten werden. Fünftens, Verhütungs- und Abtreibungsdienste sollen verfügbar gemacht werden für alle Personen, unabhängig vom Alter. Also auch schon für minderjährige Mädchen. Sechstens, Steuerzahlermittel sollen eingesetzt werden für künstliche Besamung von Lesben und Bisexuellen. Steuerzahlermittel. Siebtens, und da wird es jetzt besonders brisant, religiös begründete Äußerungen bezüglich Homosexualität sollen verboten werden. Und da seht ihr die Schlagrichtung gegen uns bekennenden bibeltreuen Christen. Und das Achte noch, ja, Organisationen wie die Pfadfinder sollen dazu gebracht werden, homosexuelle Gruppenführer zu akzeptieren. Ja, also wie schon gesagt, wir als Christen wollen die Menschen nicht diskriminieren. Wir wollen ihnen helfen, dass sie zur Erlösung gelangen von ihrer Sünde durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus und dass sie zu der biblischen Orientierung auf ihrem geschlechtlichen Feld gelangen. Das ist unser Ziel, ihnen da wirklich zu helfen. Und viele sind schon frei geworden von diesen Fehlprägungen. Es kommt ja aus Fehlprägungen in der Jugend, in der Pubertät. Es gibt kein Gen. Das ist also eine pure Hypothese, was da behauptet wird, dass das schon genetisch veranlagt sei. Nein, das sind Fehlprägungen, gerade durch den Einfluss der Massenmedien oder von falschen Freunden, wo die Leute verführt werden. Einige haben selber Erfahrungen in ihrer Verwandtschaft und können das sicherlich bestätigen. Mich rufen immer öfter Leute an, die sagen, Herr Gastmann, können Sie mir helfen? Meine Tochter ist plötzlich lesbisch oder mein Sohn verkleidet sich als Frau und solche Dinge. Es nimmt auch zu in christlichen Familien und wir können wirklich nur beten und die Tür offen halten für solche verlorenen Söhne und Töchter, dass sie umkehren. Genderismus oder Gender Mainstreaming heißt es auch. Das heißt, diese Gender-Ideologie soll zum Hauptstrom werden. Mainstream heißt der Hauptstrom. Und das andere, Heterosexualität, also das Normale, was die Bibel Ehemann und Frau bezeichnet, das ist dann nur noch als Nebenstrom geduldet. Das frei wählbare Geschlecht, lateinisch Genus, wird gegen das vom Schöpfer vorgegebene biologische Geschlecht, Sexus, gestellt. Treu nach dem Motto der Feministin Simone de Beauvoir, sie war die Lebensgefährtin von dem existenzialistischen Philosophen Jean-Paul Sartre, Philosophie des Nihilismus, das heißt die Nichtung aller Werte, Nichtung. Und diese Simone de Beauvoir, eine ganz verhängnisvolle Frau, hat den Satz geprägt in ihrem Buch, das andere Geschlecht, schon nach dem Zweiten Weltkrieg ist das erschienen, on n'est pas femme, on le devient. Wer hat es verstanden? Genau. Also man wird nicht geboren als Frau, sondern man wird es, man entwickelt sich, man bestimmt es dazu oder wird so geprägt, wie auch immer. Das ist natürlich völlig falsch, ja, völlig falsch, aber die Leute glauben das. Die Ideologie der Selbstbestimmung, ich bestimme selber über mich und kein Gott, niemand soll mir reinreden. Das ist der Mensch in der Rebellion, der Mensch der Sünde. Aber ein solcher Mensch kann nicht erlöst werden, solange er in seiner Rebellion gegen Gott beharrt. Erst wenn er umkehrt, Buße tut, es von tiefstem Herzen bereut, dann kann auch ihm vergeben werden und kann er zum wahren Glück, zum wahren sinnerfüllten Leben im Jesus Christus, unserem Herrn, gelangen. Ich habe es mal so definiert, diesen Genderismus. Genderismus ist der vom radikalen Feminismus und Neomarxismus angestoßene, selbstüberhebliche Versuch, das Geschlecht selber zu bestimmen. Mit allen Folgen, von der Veränderung der Kleidung, ja, auch so ein Punkt, bis hin zur operativen Geschlechtsumwandlung. Genderismus besitzt eben besonders in der homosexuellen und Lesbenbewegung seine Verankerung. Nun, In der Praxis war es so, dass schon in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, ich sage nur der verrückte Professor, ja, ein amerikanischer Psychologe, John Money, also Money wird geschrieben wie Geld, ja, Money, der Name sagt vielleicht schon manches aus. Dieser US-amerikanische Psychologe John Money hat behauptet, das Geschlecht eines Menschen sei nicht vom Schöpfer gegeben, sondern etwa erst mit 3 Jahren entwickelt und lasse sich vorher beliebig verändern. Und er hat es auch tatsächlich gemacht oder versucht, ja, kann es nicht wirklich. Er hat mehrere Menschenexperimente durchgeführt, so ein bisschen wie Frankenstein, ja, denken wir jetzt, wenn wir das hören. 1966 versuchte er zum Beispiel, den wegen einer missglückten Genitalbeschneidung verstümmelten jungen Bruce Reimer zu einem Mädchen namens Brenda umzuwandeln. 1966. Er ließ ihn kastrieren, überschwemmte ihn mit weiblichen Hormonen und steckte ihn in Mädchenkleider. Als Bruce, ich nenne immer noch Bruce, ja, 14 Jahre alt war, erfuhr er davon und hat das überhaupt erst realisiert, ne, in der Pubertät und versuchte verzweifelt, die Umwandlung rückgängig zu machen. Das war die Folge. Schließlich nahm er sich im Jahr 2004 das Leben. Mannys Experiment war missglückt und andere von Mannys Opfern, so muss man sie nennen, schlossen sich zu Selbsthilfegruppen zusammen, später als sie erwachsen waren. Diese Menschen sind, soweit mir es bekannt ist, nicht wirklich glücklich geworden. Und diesen Bericht habe ich übrigens aus Wikipedia, also dieser Internet-Enzyklopädie, nicht aus einer christlichen Quelle. Der emeritierte Professor für Physiologie und Biokybernetik der Universität Erlangen-Nürnberg, Professor Manfred Spreng, ist ein Fachmann bezüglich der Unterschiede zwischen Mann und Frau. Er hat einen Aufsatz und auch mehrere Bücher geschrieben über die Frage, welche Unterschiede gibt es zwischen den Geschlechtern. Und er hat also erforscht die anatomischen, körperlichen, hormonellen und neurophysiologischen Unterschiede. Neurophysiologie heißt also Gehirn, Nerven und Wesensart betreffend. Und einige Beispiele nenne ich hier, sagt jetzt also ein Fachmann. Also es gibt ein unterschiedliches Volumen des Gehirnkerngebiets. Bei der Frau sind es ca. 0,12 Kubikmillimeter und beim Mann ca. 0,27 Kubikmillimeter. Das muss jetzt aber nicht heißen wegen der Intelligenz, kommt gleich noch. Ja. Es gibt eine unterschiedliche Neuronenanzahl. Bei der Frau sind es ca. 20.000, beim Mann ca. 35.000. Aber jetzt kommt es, der Ausgleich. Ja. Es gibt eine stärkere Vernetzung der beiden Hirnhälften bei der Frau. Und das gleicht die größere Neuronenanzahl und das größere Volumen des Gehirnkerngebiets beim Mann wieder aus, diese Vernetzung der Hirnhälften. Und es gibt auch Frauen, viele Frauen, die sind auch intelligenter als Männer. Also das hängt nicht jetzt einfach vom Gehirn ab, das ist ganz unterschiedlich und individuell. Ich bin auch sehr dankbar für meine Frau, ja, einfach an der Stelle mal sagen. Und dann hat er auch festgestellt, es gibt in der Regel eine bessere Sprachbegabung bei Frauen und eine bessere mathematische Begabung bei Männern. Also gibt es auch Unterschiede, wenn ich jetzt an meine Ehe denke, ist gerade umgekehrt. Aber es ist im Durchschnitt wohl so. Meine Frau ist also die bessere Mathematikerin. Es gibt also keine Regel ohne Ausnahme. Ja, und aber vieles andere, zum Beispiel auch was Schlaf angeht, Langsamwellenschlaf. Aber natürlich, was völlig undiskutabel ist, die Geschlechtsorgane und so weiter. Ja? Auch wenn man es umoperiert. Es hat noch kein Mann einen Uterus besessen. Wenn sie das versuchen würden, ja, ich denke, er würde sterben, das würde nicht funktionieren. Und abgesehen von diesen wissenschaftlichen Fakten, müssen wir noch mal ganz klar sagen, aus biblischer Sicht ist Gender Mainstreaming nichts anderes als Sünde. Sünde gegenüber Gott, dem Schöpfer. Und daher absolut zum Scheitern verurteilt. Und wenn es auf allen Ebenen propagiert wird, es kann nicht funktionieren. Und es dient nur dazu, die Menschen moralisch zu enthemmen, vom Schöpfer wegzutreiben. So wie auch bei der Evolutionshypothese, ihnen ein falsches Weltbild aufzuoktroyieren, damit sie nicht zu Jesus Christus finden sollen. Das ist eigentlich nach meiner Meinung das eigentliche Ziel dahinter. Ein Angriff Satans gegen Gott, den Schöpfer, und gegen Jesus als den Erlöser. Der Pädagoge Gerhard Ulrichs, manche von uns kennen ihn, er hat Folgendes dazu geschrieben in der Zeitschrift Der Schmale Weg. Ich zitiere: Gender-Ideologie. Sprechen Sie dieses Fremdwort getrost deutsch aus. Gender-Ideologie. Ja, also nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Gender. Unter Gender sollen wir ein gefühltes soziales Geschlecht verstehen, wofür sich jeder frei entscheiden soll. Die angeblich anerzogenen Geschlechterrollen will man zur Gendergleichheit nivellieren. In dieser ehe- und familienfeindlichen Ideologie mischen sich egalitäre, also gleichmacherische, atheistische, marxistische, neomarxistische und feministische Ideen. Es geht, wenn Sie es biblisch benennen wollen, nicht um Freiheit im biblischen Sinn, nach Johannes 8, sondern um Zügellosigkeit. Es geht um heidnische, schöpfungswidrige Unzucht. Und Mainstreaming, es soll auf allen Ebenen durchgesetzt werden. Und Gerhard Ulrichs nennt hier zum Beispiel die intensive Lobbyarbeit, besonders in den Vereinten Nationen, UN, und in der Europäischen Union. Und deshalb stellt sich zum Beispiel jemand wie Putin, obwohl ich auch nicht alles gut finde, aber dagegen, ja, weil bei ihm auch die orthodoxe Kirche stark ist und die ist noch recht konservativ auf ethischem Gebiet. Lehrmäßig ist vieles fragwürdig, ja, diese okkulten Dinge mit den Ikonen und so. Aber auf ethischem Gebiet sind die überwiegend noch konservativer als hier die evangelische EKD, die ja nichts mehr mit der Kirche der Reformation zu tun hat. Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage. Sie wollen ja jetzt das Reformationsjubiläum zusammen mit der katholischen Kirche feiern, 2017. Wie weit sind wir da schon gekommen? Und Rom hat sich nicht reformiert, hat sich noch verschlimmert. Es gab früher keine unfehlbaren Dogmen zur Zeit Luthers, aber es wurde alles im 19. und 20. Jahrhundert eingeführt. Ne? Ich habe das auch schon ausgeführt, möchte es nicht wiederholen. Aber es soll also durchgesetzt werden, diese Genderismus durch die Lobbyarbeit bei der UNO und auch in den EKD-Kirchenleitungen und Synoden. Die haben fast keinen anderen Punkt mehr als Homo-Ehe, als Genderisierung. Ja? Und das nennt sich alles noch Kirche. Was für eine Schande hier auf den Namen Jesu geworfen wird. Es wird Licht und Finsternis vermischt. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt etwas ereifere. Aber wir können da nicht einfach ruhig bleiben bei solchen Entwicklungen. Und es geht ja auch um uns und um unsere Kinder, die ja wehrlos sind. Wir wollen sie beschützen. Wenn die Zeit reicht, möchte ich noch Punkte nennen, aber ich glaube, die Zeit reicht nicht. 20 Punkte, wie wir unsere Kinder christlich erziehen können. Ich muss mal sehen, wie wir jetzt durchkommen. Jedenfalls muss ich noch erwähnen, es gibt jetzt neue Krankheiten. Wisst ihr das schon? Die gab es in meiner Kindheit noch nicht. Ich habe noch nie davon gehört, bis vor, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahren. Und unter dieser Krankheit scheinen viele unter uns hier zu leiden, wenn es nach den Meinungsmachern geht. Wisst ihr, wie die Krankheiten heißen? Homophobie und zum Beispiel auch Islamophobie und solche Phobien. Und Phobie ist ja eine Krankheit, eine Angstkrankheit. Der Mensch ist in panischer Angst, er braucht einen Psychiater. So wird es dargestellt. Ja. Als wir da jetzt wieder in Stuttgart waren und gegen den Bildungsplan demonstriert haben, dann haben sie Transparente gehalten, Homophobie ist heilbar. Ja, wie wunderbar, ich fühle mich überhaupt nicht krank. Und ich habe auch keine Angst vor Homosexuellen. Im Gegenteil, sie tun mir einfach leid. Ich will ihnen ja helfen, ich will ihnen die Liebe Jesu weitergeben. Aber das hat doch nichts mit Angst zu tun. Das sind oft ganz liebe Menschen, ja, das ist, wer welche kennt. Aber sie haben eben diese Fehlprägung in ihrer Jugend meistens bekommen und ja, sie leiden meistens auch selber darunter, wenn sie ehrlich sind. Gerhard Ulrich schreibt, Homophobie und Genderphobie sind Begriffe zur Diffamierung der Gegner des Genderismus. Sie werden parallel zur Islamophobie definiert als krankhafte, irrationale Angst vor oder Abneigung gegen die Homosex- und Genderideologie. Nun, wie kam es eigentlich politisch? Wir haben ja alle mehr oder weniger geschlafen. Auch mir war es nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, wie die Sachen hinter den Kulissen schon durchgezogen waren. Und zwar fing das ja schon an, politisch auf den großen Ebenen, spätestens schon 1985. 1985 auf der dritten UN-Weltfrauenkonferenz wurde in Nairobi diskutiert und dann 10 Jahre später auf der vierten Weltfrauenkonferenz in Peking beschlossen, dass der Genderismus weltweit umgesetzt werden soll. Und es ist hineingekommen in den Amsterdamer Vertrag der Europäischen Union 1997-98 und wurde zum offiziellen Ziel der Gleichstellungspolitik der Europäischen Union. Wir leben also in einem Staatenzusammenschluss, der sich das ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat. Man könnte verzweifeln, ja, wenn man sieht, wie Menschen hier verirrt sind und das noch politisch durchdrücken wollen. Wir haben ja schon gehört beim ersten Vortrag von mir, dass also es in dem EU-Reformvertrag nicht heißt, das kommt zwar auch vor, Gleichberechtigung von Frauen und Männern, sondern Gleichheit von Frauen und Männern wird da betont. Die Unterschiede werden geleugnet, werden aufgehoben sozusagen. So, ich muss jetzt einiges überspringen. Die Bildungspläne für die Schulen, da gab es ja einen großen Aufstand, etwa in Baden-Württemberg, weil deutlich wurde, in allen Unterrichtsfächern, ob es Deutsch, Mathematik, Geschichte ist oder was auch immer, auch Religion, überall soll relativiert werden, Mann oder Frau. Und dann hat ein Lehrer, Gabriel Stengle, hat eine Petition verfasst, zusammen mit anderen, die hat über 192.000 Unterschriften bekommen. Und man hat das praktisch ignoriert, diese Unterschriften. Es wurde praktisch in Papierkorb geworfen von der baden-württembergischen grün-roten Landesregierung. Und in anderen Ländern, in Niedersachsen, da wurde gar nicht erst diskutiert, die haben es einfach beschlossen, in Windeseile durchgezogen. So wird über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg regiert oftmals. Wie oft wünschte ich mir das demokratische System der Schweiz auch bei uns. Ich will jetzt hier nicht so viel über Politik sagen, aber ich würde schon sagen, wenn wir alle 4-5 Jahre nur so ein Kreuzchen machen dürfen, manche machen schon gar nicht mehr, weil sie sagen, es ändert sowieso nichts. Gut, da kann man jetzt drüber diskutieren. Aber in der Schweiz, da wird fast über jede wichtige Frage, die genug Unterschriften im Vorfeld hat, abgestimmt. Und da wurde manches aufgehalten, was bei uns alles schon am Laufen ist. Zum Beispiel der EU-Beitritt. Die Schweiz wäre schon längst in der EU, wenn das Volk sich nicht dagegen gestellt hätte bis jetzt. Nun versucht man also trotz der Bürgerproteste diese Dinge weiter durchzuziehen. Und ich möchte jetzt auch an sich auf den konstruktiven Teil noch eingehen. Wie viel Zeit bleibt mir noch ungefähr, Rainer? Ja. Lass ein bisschen Luft rein, dann geht's wieder. Die Bibel sagt also ganz klar, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie, nicht ihn, sondern sie als Mann und Frau, 1. Mose 1,27. Gott gab den Fruchtbarkeitssegen und er hat nur einen Sinn und eine Bedeutung, wenn es die Ehe zwischen Mann und Frau ist und nichts anderes. Daran wollen wir absolut festhalten. Lesbianismus, Homosexualität und andere Perversionen sind für Gott ein Gräuel. 3. Mose 18, Römer 1, 26 folgende, 1. Korinther 6, 9 folgende. Wenn sie im Altertum im Zusammenhang mit heidnischen Kulten auftraten, sind sie deshalb heute nicht gut zu heißen, sondern gerade dadurch als Verirrungen qualifiziert, die mit Unglaube und Sünde zusammenhängen. Körperliche Liebe außerhalb der Ehe wird in der Bibel als Unzucht, Porneia, bezeichnet. Und jetzt sollten wir anstelle Gender-Mainstreaming fordern, Familien-Mainstreaming. Wir wollen ja eine konstruktive Alternative setzen. Uns einsetzen für Ehe und Familie. Und das immer wieder deutlich machen, auch gegenüber den Politikern, in Leserbriefen, im Gespräch mit unseren Mitmenschen, unseren Nachbarn und Freunden. Die Familie, so wie es Gottes Wort sagt. Nicht die Auflösung der Geschlechter, sondern die Förderung der Ehe und Familie sollte propagiert werden. Und zwar die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und wenn Gott es schenkt, die Familie dann auch mit Kindern. In der Bibel lesen wir, glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. So sagt der Jesus in Matthäus 5, Vers 8. Und über die Unzüchtigen und Ehebrecher steht in Hebräer 13, Vers 4, dass Gott sie richten wird durch sein Gericht. Und in 1. Korinther 6, ich lese doch mal diese Stelle, lesen wir, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Also alle diese nicht. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und liebe Geschwister, wenn das Verfolgung über uns bringen sollte, sollten wir trotzdem daran festhalten. Für uns gilt dann, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 27. Grundsätzlich sind wir gehorsame Bürger der Obrigkeit. Römer 13, sie trägt ja das Schwert nicht umsonst, um die äußere Ordnung zu wahren. Nur wo es gegen Gottes Wort und Gottes Offenbarung geht, da sind wir Gott mehr gehorsam schuldig als der Obrigkeit. Und das ist auf diesem Gebiet ganz eklatant deutlich, dass wir das nicht mitmachen können. Und wenn sie in unseren Kirchen oder Gemeinschaften verlangen, dass wir das segnen sollen, dann müssen wir sagen, nein, wir segnen das nicht. Wir beten für diese Menschen, dass sie umkehren, aber wir können diese Beziehungen nicht segnen, nicht unter dem Segen Gottes. Wenn man etwas segnet, was Gott nicht segnet, dann wird es zum Fluch. Und verfluchen wollen wir sie auch nicht. Ja? Dann lassen wir uns sagen, ihnen das Wort Gottes. Das wäre der biblische Weg. Nun noch ganz kurz 20 Kapitel, 20 Punkte. Konstruktiv. Für alle, die Kinder haben, für alle, die Enkel haben, wie kann eine christliche Erziehung praktisch aussehen? Wie können wir unsere Nachkommen schützen vor dieser Genderisierung? Ich mache es wirklich ganz kurz. Und ich werde es jetzt auch nicht aufzählen als Punkte, sondern nur ein paar Dinge daraus extrahieren, dass wir nicht noch morgen da sitzen. Grundsätzlich gilt, dass wir selber die Erziehung in die eigene Hand nehmen, in der Familie praktizieren, sie so weit wie möglich dem Einfluss des Staates entziehen, so spät wie möglich erst in den Kindergarten geben. Und Schulen, soweit es geht, christliche Schulen, wo es schon vorhanden ist, oder auch gründen. Und wenn es staatliche Schulen sind, dann Kontakt halten mit den Lehrerinnen und Lehrern, dass man nicht erst dann kommt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern es ein so konstruktives Verhältnis pflegt, dass sie auch darauf hören, wenn man sagt, unser Kind wollen wir nicht in die kleine Hexe gehen lassen, in dieses Stück oder in Krabat. Stammt übrigens alles vom gleichen Autor, Ottfried Preußler, der sich ja dem Satanismus hingegeben hatte. Und das sind die Stücke, wo die Kinder gezwungen werden, oft in die Theater zu fahren. Ganz grauenhaft. Nicht? Nein, das machen wir nicht mit. Und wenn sie uns dafür einsperren, ja, dann gehen wir lieber ins Gefängnis, aber die Kinder sollen nicht diesen okkulten Dingen ausgesetzt werden. Wichtig ist, dass wir unseren Kindern glaubwürdige Vorbilder sind, dass sie erkennen, auch wir sind begnadigte Sünder, wir können vergeben und auch um Vergebung bitten, auch die Kinder. Wir sind keine perfekten Menschen, das demütigt einen, aber ich habe auch schon öfter bei den Kindern um Vergebung bitten müssen, wenn ich vielleicht unbeherrscht war oder ein ungutes Wort gesagt hatte. Aber dass wir glaubwürdige Vorbilder sind, keinen Perfektionismus vorspielen, aber doch auch, dass sie ein geheiligtes Wesen in uns erkennen. Ja? Und das zeigt eben auch die Demut. Dann beten sie jeden Tag für ihre Kinder. Kein Tag ohne Gottes Wort und Gebet, ganz grundlegend. Dass wir gegründet sind, gefestigt und zur geistlichen Reife gelangen. Biblische Geschichten sind viel besser als Märchen. Ob man Märchen überhaupt erzählt, ist eine Diskussionsfrage. Ich bin nicht grundsätzlich gegen alle Märchen, ja, aber es ist viel Okkultes natürlich auch drin, viel Belastendes. Manche Kinder verkraften das gar nicht, dann den bösen Wolf und die Hexen und so. Viel besser sind hier biblische Geschichten. Und da haben sie ein festes Fundament, von dem sie auch später zehren können. Selbst dann, wenn sie vielleicht andere Wege gehen, so in der Pubertätszeit. Aber es ist immer noch da, was man so in der Kindheit gelernt hat, ist tief verankert. Und dann können sie auch in gewisser Weise schon unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wichtig, dass wir ihnen also ein positives, gutes biblisches Fundament mitgeben für ihr Leben. Je früher, desto besser. Tägliche Hausandacht, christliche Lieder in der Familie singen, mit den Kindern reden und auch ein offenes Ohr für ihre Anliegen haben. Und auch viel unternehmen mit den Kindern, dass wir sie nicht einfach den virtuellen Medien und Verführungen überlassen. Man kann Spiele nicht nur auf dem Bildschirm machen, sondern wirklich noch auf dem Tisch im Zimmer, stellt euch vor. Ja, ich sage immer, da macht man sich die Augen nicht kaputt, wenn man Brettspiele oder was auch immer zu Hause macht oder auch in der Schöpfung draußen eine Wanderung, wie ich es heute auch machen durfte. Ich habe allerdings viele Umwege gemacht und war 3 Stunden unterwegs dann. Aber es tut gut, also eine Wanderung. Es ist auch gesünder. Spielen Sie mit Ihren Kindern gute, altbewährte Spiele als ganze Familie. Lesen Sie auch die Schulbücher Ihrer Kinder, dass wir auch wissen, was die in der Schule hören. Sind da Monster drin? Sind da Geister drin? Ist antiautoritäre Pädagogik? Sind es freizügige, vielleicht sogar pornografische Bilder in den Schulbüchern und was auch immer, dass man da mit den Kindern auch liebevoll und deutlich darüber redet? Kommt Gotteslästerung vor? Kommt die Evolutionshypothese vor? Dass wir auch die biblische Schöpfungslehre ihnen groß machen, Gott als den Schöpfer und Herrn. Ja, und ich habe ja schon erwähnt, in der staatlichen Schule einfach die Kinder ganz intensiv begleiten zu Hause und auch mit den Lehrern ein offenes Verhältnis pflegen und nicht erst kommen, wenn es zu spät ist. Und wenn es eine christliche Schule gibt, dort anmelden oder selber gründen. Es muss aber eine biblisch klarstehende Schule sein. Auch nicht alle christlichen Schulen stehen biblisch klar, muss man leider auch sagen. Natürlich ist eine christliche Schule keine Gemeinde. In einer christlichen Schule ist ein breiteres Spektrum. Das ist auch bei uns, wo ich im Trägerkreis bin, in der Schule. Da sind wir auch nicht über alles hundertprozentig glücklich und zufrieden. Es sind die Lehrer aus verschiedenen Gemeinden. Aber es ist immer noch besser, möchte ich behaupten, als in der staatlichen Schule, wo die Lehrer praktisch fast alle ungläubig sind und wo der massive Okkultismus und alles läuft. In der christlichen Schule, da wird gebetet, da wird statt der kleinen Hexe zum Beispiel Spuren im Schnee gelesen im Unterricht und aufgeführt, solche Stücke. Also das ist doch ein ganz anderer Geist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wir hatten nämlich unsere zwei Kinder zunächst auf der staatlichen Schule und dann haben wir sie auf die christliche und sie haben den Unterschied selber so angenehm verspürt, dass sie so dankbar sind, jetzt nicht mehr in diesen dauernden Kämpfen stehen zu müssen. Aber es ist gut, dass sie die Kämpfe auch schon mal erlebt hatten am Anfang und dann die Dankbarkeit zu schätzen wissen, jetzt doch in einem anderen Rahmen aufzuwachsen in der christlichen Schule. Und, liebe Geschwister, auch die christliche Gemeinde sollte eine klare, bibeltreue Gemeinde sein, damit die Kinder auch dort einen Raum der Geborgenheit erfahren, einen Raum der klaren biblischen Lehre und Anleitung für ihr Leben. Wenn es eine liberale oder eine vermischte Gemeinde ist, dann werden sie eher noch mehr verwirrt. Also die Gemeinde sollte wirklich einen klaren Stand haben. Und man sollte auch darauf achten, dass die Kinder viel Kontakt haben zu anderen Kindern aus christlichen Familien, dass sie sehen, wir stehen nicht allein, es gibt auch andere christliche Elternhäuser. Und zu den Ungläubigen müssen wir den Kontakt nicht in jedem Fall abbrechen. Man kann auch da missionarische Chancen noch wahrnehmen. Aber man sollte doch ein bisschen vorsichtig sein und nicht zulassen, dass dann die Kinder aus christlichem Elternhaus dann bei der ungläubigen Familie alle möglichen Fernsehprogramme oder Computerspiele zugemutet bekommen, die ihnen geistlich überhaupt nicht gut tun. Da sollte man dann auch mit den Eltern dieser Kinder aus ungläubigen Familien reden. Das sind so ein paar ganz praktische, kurze Tipps jetzt. Ich würde es gern ausführlicher machen, aber wenigstens soweit die Hinweise. Ja, ich möchte schließen mit 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Ich hatte heute Morgen ja das Thema Israel und das ist hier das Schema Israel, höre Israel. 5. Mose 6, 4 bis 9. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Also das Wort Gottes sollte ganz verinnerlicht werden. So ist es zu verstehen. Die Juden, die binden sich das ja buchstäblich auf die Hand oder Stirn oder an die Türpfosten. Ist auch nicht verboten, ja. Aber so ist es letztendlich nicht zu verstehen. Hier geht es wirklich, dass wir ganz das Wort verinnerlichen und auch so unseren Kindern einprägen, dass es tief in ihrem Herzen ist. Ja, dass der Herr Jesus tief im Herzen ist. Das ist wirklich das Wichtigste. Und wenn der Heilige Geist dann im Herzen wohnt, dann wird er sie auch leiten, wird Gott durch den Geist sie leiten und bewahren. Und auch wir sollten beten darum, dass der Heilige Geist Also, dass Gott uns durch seinen Geist zeigt, wie wir unsere Kinder erziehen, wo wir wachsam sein sollen, wo wir sie ganz besonders auch korrigieren sollten und ihnen helfen, damit sie lebendige Christen werden dürfen. Darum geht es letztendlich. Wir können den Glauben nicht vererben, aber wir können schauen, dass wir Vorbilder sind, dass wir nicht im Wege stehen, damit auch unsere Kinder einmal das Heil in Jesus Christus erlangen. Dazu möge uns der Herr Gnade schenken. Amen. Bitte erhebt euch zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus stehen wir vor dir, beten dich an und rühmen deinen heiligen Namen. Und wir sind sehr bestürzt, in dieser Endzeit zu sehen, was alles sich entwickelt, wie der Geist Satans sich aufmacht durch Ideologien, die wir bisher für unfassbar gehalten haben. Herr, wir bitten dich, beschütze uns, beschütze unsere Kinder, beschütze unsere Gemeinden vor diesem antichristlichen Geist. Und schenk, dass noch viele Menschen umkehren und erkennen, wie töricht dieses Ganze ist. Auch in der Politik, Herr, schenk da auch noch eine Umkehr und schenk noch Gnadenzeit, dass wir noch dich und dein Wort verkündigen dürfen. Herr, segne und bewahre uns in dir. Amen. Amen.
Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch jetzt so geht. Es war im Laufe des Tages sehr viel Input, um es mal in der Sprache der Jugend zu sagen. Also wir haben sehr viel aufnehmen müssen. Und das, was wir jetzt gehört haben, das war natürlich starker Tobak. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht so gedacht, dass wir schon so weit sind. Wir lesen es immer, es werden gräuliche Zeiten kommen. Aber dass sie jetzt schon da sind, ne, das ereilt uns manchmal immer sehr überraschend. Und ich denke, wir müssen uns, wie es auch schon in einigen der Vorträge schon gesagt worden ist, näher zu Jesus halten. Näher, mein Gott, zu dir. Und ich möchte auch noch einladen, dass wir im Anschluss, nachdem du die Bücher vorgestellt hast, nachdem du den Segen gesprochen hast, dass wir dann auch noch Zeit haben für gute Gespräche und dass wir auch regen Gebrauch machen am Büchertisch. Und wünsche euch einen gesegneten Abend und eine gute Nacht. Bis morgen.